Wir sind heute im Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 5 bis 14. Johannes, Kapitel 4, die Verse 5 bis 14. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Wie dieser Text sagt, befinden wir uns hier an einem historischen Ort. Es ist ein Brunnen, nicht irgendein Brunnen, es ist der Brunnen von Jakob. Es ist ein Ort, ein Feld, eine Stadt mit einem ganz wichtigen geschichtlichen Ereignis. In Josua 24, Vers 32 wird geschrieben, dass dieser Ort ein Feld war, ein Gebiet war, was Jakob dem Josef vererbt hat. Es ist ein Ort, an dem Jakob Geschichte geschrieben hat. Er hatte ja nicht nur Söhne, sondern er hatte auch Töchter. Und die Tochter Dina, die hat sich umgeschaut im Land, sage ich jetzt mal so, hat sich außerhalb der Sippe umgeschaut nach Menschen und wurde von Sichem, dem dortigen Herrschersohn, gesehen. Er hat sich in sie verliebt, er hat sie entehrt und hat damit eine Familienzusammenführung erzwungen. Lange Geschichte, 1. Mose, ja. Und dann war so die große Frage: Was macht man? Geht man auf diese Verkuppelung ein, um die Ehre der Familie zu wahren, oder schaut man nach dem Richtigen, nach dem Recht und muss das eigentlich ahnden, was da passiert? Und Jakob lässt sich drauf ein, um eben mit den Nachbarn in guter Stimmung zu bleiben, und er gibt seine Tochter Dina an diesen Sichem, der sie vergewaltigt und missbraucht hat. Und die Bedingung wird für diese Familienzusammenführung eben die, dass sich Sichems Familie beschneiden muss, damit sie eben einheitlich werden können mit Jakobs Familie. Riesentheater damals gewesen. Aber die Brüder von Dina, also Jakobs Söhne, die sagen, das geht nicht. Und sie rächen die Tat an der Dina. Und dann verliert Jakob seinen guten Ruf in der Gegend und muss wegziehen. Er verlässt diese Gegend, geht nach Bethel. Es ist also ein Ort der Schande, geschichtlich gesehen. An diesem Ort ist Blut geflossen. unehrenhaftes Verhalten hat stattgefunden zwischen Mann und Frau. Es ist der Ort mit langer, langer jüdischer Geschichte. Und an diesem Ort macht Jesus Pause. Er hätte überall Pause machen können. Es ist mitten am Tag. Es ist heiß. Alle wundern sich, was macht diese Frau mitten am Tag an diesem Brunnen? Aber Jesus, was macht der mitten am Tag an diesem Brunnen? Jesus macht an dem Ort der geschichtlichen Schande Pause. Und er begegnet dieser unehrenhaften Frau. Kommt ja später. Ich habe keinen Mann, 5 habe ich gehabt, der jetzige gehört mir auch nicht. Ne? Also da ist viel Beziehungschaos in dem Leben von dieser Frau. Und da merken wir, irgendwie ist es eine wiederholende Geschichte von Unehrenhaftigkeit, von Schändlichkeit, von etwas, was wie an diesen Ort mit irgendwie verhaftet ist. Und Jesus hat keine Angst, hier zu ruhen. Pause zu machen, sich niederzulassen, sogar die Jünger wegzuschicken und zu sagen, ich komme hier gut zurecht. Am Ort der Schande, ich komme gut zurecht. Und dann beginnt dieses Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau und es ist das Gespräch der ewig alten Leier, wie man es eben zwischen den Juden und den Samaritern hatte. Dieses ewige, es gab irgendwann mal unseren Vater Jakob, aber danach ging alles irgendwie kreuz und quer, jeder hat sich anders entwickelt. Die Samariter, die eben sich vermischt haben mit dem Assyrischen Reich, die sich eingelassen haben, Mischvolk wurden, ja, haben sich mit anderen verheiratet. Dann haben sie noch andere Götter angenommen, das wurde dann also alles synkretistisch bei denen und dann war die ewige Leier, wo soll eigentlich angebetet werden? Dürfen die Samariter überhaupt in Jerusalem beten, wenn sie sich mit anderen Völkern einlassen, wenn sie sich mit anderen Göttern einlassen, dürfen die überhaupt? Und die Juden haben gesagt, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, ihr dürft mit uns nicht den Tempel bauen, ihr seid nicht rein, weg mit euch. Und so hat eine Parallelgesellschaft angefangen, eine Parallelkultur ist gepflegt worden und die Samariter haben anders angebetet. Die haben dann ihren eigenen Tempel gebaut zum Beten, weil sie in Jerusalem nicht beten durften. Und da war immer das die Frage, wo wird eigentlich angebetet? Und dieser uralte Konflikt kommt mitten am Tag an diesem schändlichen Ort in diesem Gespräch von Jesus und der Frau direkt auf den Punkt. Sagt die Frau direkt, wir und ihr, was fragst du mich eigentlich? Was redest du mit mir eigentlich? Wir und ihr, wir haben nichts gemeinsam. Der ewige Konflikt steht im Raum. Ein geschichtlicher Graben, der immer gepflegt wurde. Das gibt es ja auch bei uns in der heutigen Zeit. Es gibt so geschichtliche Gräben, die werden gepflegt. Man sorgt dafür, dass es auch die nächste Generation noch mal weiß, ja, was da mal gewesen ist. Da muss man gar nicht in die Politik gehen, das kann man auch in der eigenen Familie vielleicht erleben. Es gibt geschichtliche Gräben, die lässt man tief, ganz tief. So tief wie der Jakobsbrunnen, der war 32 Meter tief, ja, ganz tief. Aber wir haben eine ganz interessante Perspektive, mit der Jesus dieses Gespräch führt. Jesus hatte überhaupt kein Interesse an der Geschichte. Jesus ist nicht derjenige, der auf die Gräben hinweist. Nee, er hat ein Bedürfnis, was er ausspricht. Er sagt, gib mir zu trinken. Also ein Bedürfnis, was total angebracht war. An einem Brunnen darf man doch wohl nach Wasser fragen. Gib mir zu trinken, sagt er. Und Jesus fragt jetzt nicht als Jude den Samariter oder als Mann die Frau oder als der Richtige den Unrichtigen oder wie auch immer, sondern wir merken direkt beim Gesprächsbeginn, er redet mit ihr als der Sohn Gottes. Er redet mit ihr in einer geistlichen, ewigen, himmlischen Perspektive. Er redet mit ihr als Sohn Gottes, als der Gesalbte, als der Messias. Der redet nicht drumherum. direkte Ansprache als Sohn Gottes an diese samaritische Frau. Im Grunde genommen sagt Jesus mit diesem Gib mir zu trinken, sagt er zu ihr, gib mir mit dem, was du hast, das, was du hast. Die Frau kam ja mit dem Schöpfgefäß. Jesus sagt zu ihr, gib mir mit dem, was du hast, das, was du hast. Und die Frau hätte zurückfragen können, gib doch du mir mit dem, was du hast, das, was du hast. Aber so hat die Frau die Situation nicht eingeschätzt, nicht verstanden. So hat sie auch die Frage von Jesus nicht verstanden, sondern sie ist ganz drin in dieser allgemeinen Logik, wie man zu denken hat. Der alte Konflikt, ihr und wir, der gegebene Umstand, du hast nichts, ich habe ein Gefäß, was willst du von mir? Die alte Geschichte, es ist der Brunnen Jakobs, es ist die Geschichte Jakobs. Ihr kommt nicht in den Sinn, dass sie vor dem lebendigen Gottessohn steht und auf ihn reagieren dürfte in einer ganzheitlichen Art. Sie sieht nur den Juden, sie sieht nur die Geschichte und sie sieht nur die Diskrepanz. Wohin zielt denn die Frage Jesu? Was will er denn mit seiner Frage erreichen? Beide haben ja ein Wasserthema. Die Frau will Wasser schöpfen, Jesus will Wasser trinken. Irgendwie, es gibt doch einen gemeinsamen Nenner. Was ist das Ziel der Frage? Und wir merken, dass Jesus diese geistliche Perspektive hat, aus diesem ewigen, aus der Ewigkeit her redet, indem er sagt, ich würde dir Wasser geben, wo du keinen Durst mehr kriegst. Es ist ein Wasser, wo er meint, es ist ein Wasser, das in ihr drin selbst zu einer Quelle werden könnte, wenn sie wollte. Ein Wasser, das immer frisch bleibt. Ein Wasser, eine Quelle, die nie versiegt. Der es unnötig machen würde, alte Wege zu gehen. Der ihr eine neue Routine schenken könnte, wenn sie dieses Wasser nehmen würde. Aber genau das sieht die Frau nicht. Sondern sie denkt an eine ganz normale, menschliche, körperliche Versorgung. Ja, es ist heiß, der Kerl hat Durst, vielleicht will er noch ein bisschen Wasser mitnehmen, die Wege sind weit. Die Frau denkt vielleicht praktisch, alltäglich, situativ, im Jetzt, im Hier, im Heute. Für die Frau ist klar, ich werde mich morgen wieder oder übermorgen wieder auf den Weg machen an diese Stelle. Ich werde wieder nach Wasser, das Wasser holen müssen aus dem Brunnen. Ihr ist klar, für gutes, frisches Wasser muss ich diesen Weg gehen. Ich muss immer wieder zurück an diesen alten Brunnen von Jakob. Immer wieder zurück an diesen tiefen Graben. Ihr ist klar, sie muss die Vergangenheit der Geschichte immer wieder vor Augen haben, damit sie mit dem heute und jetzt versorgt ist, was sie braucht. Ihr Weg geht also immer in die Vergangenheit. Und damit meint sie, kann sie im Jetzt und im Heute existieren. Wie also muss die Frau denken, damit das lebendige Wasser in ihr eine Quelle wird und nie versiegt? Wie muss die Frau denken, damit die Worte Jesu in ihr andocken und etwas bewirken können? Und Jesus sagt es ihr. Er hilft ihr da dabei. Im Vers 14 sagt er, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben hineinquillt. Am Brunnen der Vergangenheit spricht Jesus vom Leben der Ewigkeit. Ist das nicht ein tolles Bild? Und Jesus verbindet das ewige Leben nicht mit dem Jakob, sondern er verbindet das ewige Leben mit sich selbst. Und zweimal sagt er das in diesem Vers: Ich bin es, ich gebe es. Und der Fokus ist damit gesetzt. Es ist nicht logisch, es ist nicht nachvollziehbar. Aber Jesus sagt ihr: Frag mich doch. Bitte mich um dieses Wasser und du wirst es kriegen. Also wie muss die Frau denken, um an dieses lebendige, frische Wasser zu kommen, mit dieser ewigen Quelle, die nicht versiegt? Jesus sagt: Bitte mich. Frag mich. Es ist die einfache Bitte an Jesus, die ein ewiges Leben ermöglicht. So geht's los mit dieser frischen Quelle. Ja? So geht's los. Und dann sehen wir ja, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber wir kennen ja diese Geschichte schon innen auswendig. Wir sehen ja dann in den folgenden Versen, was diese Bitte lostritt. Was passiert denn danach, wenn man Jesus bittet? Jesus sagt: Dann bring mir bitte deinen Mann. Und dann geht's. Wo geht's jetzt hin mit diesem lebendigen Wasser in meinem Leben? Jetzt wird die Frage gestellt: Ist die Frau ehrlich mit Jesus? Wenn es ums geistliche Leben geht, um die Ewigkeit geht, dann muss Ehrlichkeit auf den Tisch. Ich darf nicht einfach bitten: Jesus, gib mir, und dann hinterlistig, vordergründig irgendein Spielchen spielen, um irgendwas herauszuholen für mich, sondern Jesus sucht jetzt den Kern. Die Lebenswunde spricht er ganz klar an und er will wissen, ist sie jetzt ehrlich oder nicht. Und er stellt fest: Sie ist ehrlich. Sie ist ehrlich. Leute, wenn wir das nicht schaffen, Jesus bitten, wir haben so viele Fürbitten das ganze Jahr, wir haben gerade wieder ökumenischer Gottesdienst gehabt mit ganz vielen Bitten, wir haben so viele Bitten, aber die Bitte braucht die dringende Verbindung zur Ehrlichkeit. Nur so kann dieses Wasser, dieses lebendige, ewige, von Gott gegebene sein, nur so kann das in mir überhaupt sprudeln, kann es überhaupt kommen. Wenn ich es zuhalte mit einem augenscheinlichen Möchtegern-Christentum, wird da nie etwas Lebendiges aus mir herauskommen. Also das ist das, was wir merken, wie dieses lebendige Wasser in dieser Frau aktiv wird. Erst mit der Bitte, dann mit der Ehrlichkeit vor Jesus. Nichts vormachen. Sagen, wie die Dinge sind. Und dann merken wir, was noch davon passiert, wenn dieses lebendige Wasser in dieser Frau aktiv wird. Das nächste ist, sie lässt alles stehen und liegen und läuft in die Stadt. Sie lässt sogar das Wasser, das sie geschöpft hat, stehen und liegen. Also das, was sie eigentlich wollte, ist völlig irrelevant. Sie geht in die Stadt. Und das ist das, was auch rauskommt bei diesem lebendigen Wasser, das von Gott kommt. Sie erzählt: Leute, ich habe da einen getroffen. Ich glaube, das ist der Messias. Dieses ewige Leben, von dem Jesus zu ihr spricht, das fängt an, aktiv zu werden, zu quillen, groß zu werden. In dem Moment, als sie die Worte Jesu in ihrem Herzen aufnimmt, diesem Wort glaubt, diesem Wort Vertrauen schenkt und sich in aller Ehrlichkeit bei ihm öffnet. Wenn wir also nach dem lebendigen Wasser fragen, wenn wir nach dem ewigen Leben fragen, dann können wir an dieser Frau sehen, wie dieses lebendige Wasser in uns aktiv wird. Zuallererst mit dieser Bitte: Jesus, gib mir. Dann mit der Ehrlichkeit. Dann mit dem, dass ich dem Wort Jesu Glauben schenke, dass er zu mir spricht. Dass er über mein Leben spricht. Dass er mir zusagt. Und dass ich dann ins Tun komme. Nicht zwanghaft, nicht aufgesetzt, nicht weil ich muss, sondern weil es überquillt. Es ist das Überquellende, was das Zeugnishafte in meinem Leben ist. Alles, was ich forciere, ist nicht überfließender Segen Gottes, sondern das ist selbstgewollte Produktivität für den lieben Gott, hier in dieser Welt aktiv sein zu wollen. Das ist völlig, ist gar nicht gefragt, ist gar nicht gewünscht. Sondern die Frau lässt stehen, was er hat, und erzählt, womit sie gefüllt wurde, mit diesen lebendigen, gegenwärtigen, vergebenden, der sich alles anhörende Retter. Und der dann in den Frieden tritt mit dieser Frau. Und mitten in diesem wunderbaren Moment kommen die Jünger und kommen wieder richtig mit der Banalität rein. Was redest du mit der? Ja? Aber die Jünger, zum Glück waren sie weg, sonst hätte das Gespräch vielleicht gar nicht in der Weise stattgefunden. Es ist dieses ganz Persönliche, dieses Seelsorgerliche, dieser ewige Moment, den wir vielleicht in unserem Gebet haben, in unserer stillen Zeit haben, in unserem Herzen haben. Weil da findet es ja statt. Dass ich ins Gebet gehe, dass ich zu Jesus rede und sage, gib mir. Du weißt, was ich heute dabei habe? Du kennst, ich habe welche Eimer ich vielleicht dabei habe oder wie ich von A nach B meine Dinge transportieren oder tragen oder füllen möchte. Du weißt, wie ich plane, wie ich denke, wie ich es meine. Und jetzt, Jesus, gib mir. Und dann die Offenheit, das anzunehmen, was er gibt. Und liegen zu lassen, was ich meine, was ich brauche. Knallhart. Aber da fängt ewiges Leben in mir an, Kraft zu kriegen. Ich habe gelesen, dass der Brunnen Jakobs, der war ja 32 Meter wohl tief, und dass das Problem beim Brunnen Jakobs immer der ist, dass wenn die Touristen dahin kommen, dass die alle Steinchen reinwerfen, um zu gucken, wann es Klick macht und dann unten, wann es ankommt, um die Tiefe rauszukriegen. Und dass dieser Brunnen schon oft ganz seine komplette Tiefe verloren hat, weil viel zu viel Geröll sich da drin angesammelt hat. Das geht ruckzuck. Dass die Tiefe, diese Quelle zugestopft wird. Mit den zu schnellen Antworten, mit den zu schnellen Lösungen, mit dem einfachen, ja, so mache ich es jetzt. Und dieses sensible Hinhören, dranbleiben, nachfragen und bitten, Jesus, was jetzt, was willst du von mir? Diesen Brunnen, diese Tiefe, diese Quelle rein und sauber zu halten, das ist unsere Aufgabe, indem wir offen bleiben in unserem Herzen vor Gott. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht wunderbar, dass es uns so leicht gemacht wird? Einfach mit einer Bitte, gib du mir. Und dann entsteht was. Dann entsteht was. Und egal wie alt wir sind, es entsteht was. Äußerlich geht es immer bergab, das wissen wir. Aber innerlich entsteht die Erneuerung durch den Geist, der uns geschenkt wird. Ist es nicht ein Grund, dass wir als ermutigende, hoffnungsvolle Menschen in unseren Alltag treten dürfen? Immer wieder mit diesem Wissen, ich muss ihn nur bitten, mein Herz offen halten und dann wird darin was entstehen. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir dafür, für diese Begegnung, von der wir lesen dürfen. Ich danke dir für deine ganz klare, direkte Ansprache, die auch in unser Leben und in unser Herz hineinreichen darf. Ich danke dir, Jesus, dass du an den schlimmsten Orten deine Pause einlegst. Dass du da zur Ruhe findest und dass du uns da begegnest und uns abholst und wir in dir zur Ruhe finden. Ich bitte dich, segne uns. Amen. Amen. Amen.